Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vor über 100 Jahren, im Dezember 1917, wurde die Tscheka gegründet. Eine russische Geheimpolizei zur Bekämpfung der Konterrevolution, der Vorläufer des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Fortan wurden die Mitarbeiter aller Geheimdienste der Staaten des Ostblocks als Tschekisten bezeichnet. Und um genau die geht es heute bei uns im Hörsaal.
Die Internationale der Tschekisten funktioniert wie eine Jagdgesellschaft. Die jagen für ihr Vergnügen die Tiere und die jagen im Alltag alle möglichen potenziellen Feinde. Die Polizei ursprünglich sollte zu dem Glück der Menschen beitragen. Glück sogar gegen den Willen der Bürger. Sonst versteht man überhaupt nicht diesen grotesken Satz von Erich Mielke im November 1989, als er vor der DDR-Volksarmee trat. Ich liebe doch alle.
Ich liebe doch alle. Alle Menschen. Na, ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein.
Auch heute noch läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man dieses Zitat hört. Der Chef der Stasi, der seine Menschenliebe verkündet. Dabei war er es, der maßgeblich für das Überwachungs- und Unterdrückungssystem in der DDR verantwortlich war. Der französische Historiker Emmanuel Troyes versucht, sich diesem Widerspruch zu nähern. Was trieb die Tschekisten an? Was waren ihre Ziele? Verstanden sich Stasi-Mitarbeiter und ungarische Geheimpolizisten als Mitglieder desselben Clubs, um es salopp zu formulieren? Emmanuel Troyes ist Professor für zeitgenössische Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität Straßburg. Sein Spezialgebiet sind Russland und Osteuropa. In seinem Vortrag stellt er die Frage, ob es so etwas wie eine Internationale der Tschekisten gegeben hat, also eine Gemeinschaft aller Geheimdienstler der Länder des Ostblocks. Klar, dass die Geheimdienste zusammengearbeitet haben, ist bekannt. Aber Troyes interessiert sich vor allem für das Selbstverständnis der Tschekisten. Haben sie sich vor allem als nationalstaatliche Vertreter ihrer Länder gesehen oder als ein Zusammenschluss Gleichgesinnter mit einer gemeinsamen Ideologie? Emmanuel Troyes hat seinen Vortrag am 13. Februar 2018 am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gehalten. Der Titel: Die Internationale der Tschekisten. Eine Kulturgeschichte der Geheimpolizei im Ostblock.
Die Geschichte ist voll von Internationalen. Verschiedene Farben. Die rote Internationale, die schwarze Internationale, die weiße Internationale. Alle im 19. Jahrhundert gegründet. Mein Kollege Johannes Grossmann hat ein Buch über die Internationale der Konservativen in Westeuropa nach 1945 geschrieben. Die Journalisten sprechen heute über die sogenannte Neue Internationale der Rechten, um dieses Netzwerk von populistischen und nationalistischen Parteien in Europa zu definieren. Also die Geschichte ist voll von Internationalen. Und jeder dieser Internationale entspricht im Grunde genommen meistens keiner strukturierten Institution im juristischen Sinne des Wortes. Es ist einfach eine schwache Institutionalisierungsgrad und hier sollen Sie einfach diesen Ausdruck oder diese Metapher Internationale der Tschekisten als ein flexibles Bündel von pragmatischen Beziehungen verstehen und interessierten Solidarität. Im Bereich der Geheimpolizei wie in anderen Bereichen der internationalen Politik gehen Kooperation und Solidarität immer mit Misstrauen und Ablehnung Hand in Hand. Ich benutze gern dieses schöne Zitat von einer britischen Soziologin, die heißt Mary Douglas. Und die hat ein schönes Buch geschrieben, How Institutions Think, wie Institutionen denken. Und in dem Vorwort, also das ist fast der erste Satz des Buchs, schreibt sie auf Englisch, writing about cooperation and solidarity means writing at the same time about rejection and mistrust. Und das ist genau die Geschichte, die ich heute präsentieren werde. Eine Geschichte voll von Misstrauen und sogar bis in die späten 60er Jahre, voll von Unkenntnis. Die verschiedenen Geheimpolizeien, die sind alle, wie gesagt, Exportartikel des KGB nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben ähnliche Strukturen, ähnliche Verhörmethoden. Die teilen im Grunde genommen diese Dachideologie, also offiziell den Tschekismus. Aber die kennen sich nicht. Die werden sich langsam kennenlernen, vor allem ab den frühen 70er Jahren. Misstrauenskultur ist keine Besonderheit der kommunistischen Geheimpolizei, sondern ist Teil jeder Geheimpolizei, ich würde sagen jeder modernen Geheimpolizei seit dem späten 18. Jahrhundert. Geheimpolizeien sind ein wichtiger Bestandteil des modernen Staates. sei es ein demokratisches oder ein autoritäres. Und man kann mit zwei Begriffen, die, ich würde sagen, fast die Essenz oder die Realität einer Geheimpolizei zusammenfassen. Macht und Wissen. Das ist natürlich oft eine willkürliche Macht mit repressiven Instrumenten. Und es ist vor allem ein unglaubliches, kompulsives Wissen. Der gemeinsame Nenner zwischen FBI, Renseignements Généraux, Stasi, STB, KGB, das ist immer diese Ordner, diese Mappe. Die produzieren, die sammeln Informationen und produzieren einfach Akten ohne Ende und die wissen, wie produktiv die Stasi war im negativen Sinne des Wortes. Was ich vor allem sagen möchte, ist einfach, diese kommunistischen Geheimpolizeien sind Teil unserer europäischen Moderne. Die sind eine radikale Form der Sicherheitskultur, die sich in Japan und in Europa seit dem späten 18. Jahrhundert entwickelt hat. Und die Entwicklung von modernen Überwachungspraxen ging Hand in Hand mit zwei Aufgaben, die der moderne Staat übernommen hat. Einerseits, man sollte die Mobilität von bestimmten Bevölkerungsgruppen seit dem 19. Jahrhundert unter Kontrolle halten. Am Anfang waren einfach die Nomaden, die Ausländer, in der DDR natürlich alle Oppositionellen und Widerstandskämpfer. Andererseits, der Staat sollte den Gefahren revolutionärer Aktivitäten vorbeugen. Und diese Internationale von Tschechisten besteht aus national zentrierten Gesellschaften, also polizeilichen Institutionen, die vor allem bis in die 50er Jahre sehr stark repressiv handelten, die danach immer mehr prädiktiv gearbeitet haben. Also es ist auch ein gemeinsamer Nenner der sogenannten Internationale der Tschechisten. Sie entwickeln sich alle von einem repressiven Instrument immer mehr zu einer Prädiktivpolizei, was Juri Andropow als Prophylaxie genannt hat. Man sollte einfach alle möglichen Oppositionen im Keim ersticken, damit keine Destabilisierung zustande kam. Diese Geheimpolizeien in Ostmitteleuropa im Zeitalter des Kalten Kriegs verteidigen alle eine doppelte Konzeption des Staates. Der Staat war immer ein potenzieller Opfer und könnte zu jeder Zeit von Feinden destabilisiert werden, sowohl inneren als äußeren Feinden. Und der Staat, und das ist fast ein Erbe des alten Sinns des Wortes Polizei aus der frühneuzeitlichen Epoche, das ist vielleicht provokativ, aber das sage ich auch ernst, die Polizei ursprünglich sollte zu dem Glück der Menschen beitragen. Und diese Konzeption der Polizei als Instrument zum Glück, der Staat sollte die Sicherheit seiner Bürger leisten und im Endeffekt zu ihrem Glück beitragen, man findet diese Ethos im negativen Sinne des Wortes unter den sogenannten Tschechisten. Sonst versteht man überhaupt nicht diesen grotesken Satz von Erich Milke. Sie kennen alle diesen Satz im November 1989, als er vor der Volkskammer, der DDR-Volkskammer trat. Ich liebe doch alle Menschen. Das ist genau ein Indiz dieser alten Tradition der Polizei. Und das spiegelt auch die Konzeption dieser Offiziere wieder. Die betrachten sich als eine Art Elite in dieser kommunistischen Diktatur. Und diese Elite sollte nicht nur zu der Sicherheit, sondern zu dem Glück ihrer Bürger, ich sage auch Glück nicht nur als Provokation, sondern ganz ernst, Glück sogar gegen den Willen der Bürger. Das war im Grunde genommen ihre Weltanschauung. Das passt natürlich überhaupt nicht zu unserer liberalen Konzeption der Polizei, natürlich. Die kommunistischen Geheimpolizeien sind aber mehr als nur ein Produkt der europäischen Moderne. Die sind ein erfolgreicher Transferprodukt der sowjetischen Tscheka, ein Transferprodukt des Stalinismus. Und diese Geheimpolizeien wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist auch interessant, wenn man die Akteure sieht, aus der Perspektive der Generation, diese Polizeien wurden von sogenannten Berufsrevolutionären aufgebaut. Sei es Zeisser oder Wohlweber in der DDR, Radkiewicz in Polen, Tömpe oder Peter in Ungarn. Die hatten einfach diese Erfahrung des Internationalismus erlebt. Manchmal in Untergrundaktivitäten. Und das macht einen riesigen Unterschied zu den nächsten Generationen von Offizieren dieser Geheimpolizeien, die alle im Grunde genommen national ausgebildet wurden. Also einige haben natürlich einen Aufenthalt in Moskau gemacht, eine Ausbildung in Moskau, aber nicht alle. Und das heißt, diese Geheimpolizeien sind einfach ein Exportprodukt des Stalinismus und gleichzeitig die sind in einem nationalen Rahmen verankert und haben im Grunde genommen nationale Wege entwickelt, vor allem nach der Entstalinisierung. Die französische Art und Weise, einen Vortrag zu halten, da wissen Sie, dass wir Franzosen immer eine Leitfrage stellen. Das ist ein Leitfaden für das Publikum. Und die Frage, die ich heute stellen werde, ist einfach, gibt es etwas wie eine Internationale der Tschechisten im Sinne einer Gemeinschaft und im Sinne nicht nur einer politischen Praxis der Zusammenarbeit, sondern im Sinne eines geteilten Gemeinschaftsgefühls? Oder ist einfach diese Internationale der Tschechisten nur eine ostdeutsche Perspektive, eine ostdeutsche Realität, um einfach eine künstliche Solidarität zu produzieren, um die Stabilität der DDR zu gewährleisten? Und das ist die Frage, die ich stellen werde. Und als guter Franzose, da versucht man die Leitfrage mit drei Hauptteilen zu beantworten. Das ist das Erbe des Kardinalismus. Ich versuche drei Punkte, drei Thesen zu präsentieren für die nächsten, ja, gut 30, 40 Minuten. Was ich erstmal zeigen möchte, ist einfach der Grad des Unkenntnisses und der hohe Grad des Misstrauens aller Geheimpolizeien, inklusive des KGB, gegenüber der Stasi. Das ist auch keine große Erfindung oder Entdeckung. Aber diese Zeit ist einfach eine Zeit, wo man versucht, die Stasi in diese sozialistische Gemeinschaft, in Anführungszeichen, zu integrieren. Und parallel herrscht ein hohes Grad von Unkenntnis. Die Strukturen unter den Geheimpolizeien sind unbekannt. Es gibt wenige bilaterale und multilaterale Treffen. Das heißt, es ist ein Zeitraum, wo der sogenannte Ostblock als geteilter Erfahrungsraum nicht wirklich eine Realität ist. Dann in einem zweiten Teil werde ich diesen Ostblock als geteilter Erfahrungsraum präsentieren, vor allem ab den frühen 70er Jahren mit der zunehmenden Interdependenz des Ostblocks mit dem Westen einerseits und innerhalb des Ostblocks andererseits. Das heißt, die Mobilität innerhalb des Ostblocks wächst und der Ostblock als Prozess wird langsam auch zu einer Realität. Ich werde in einem dritten Teil vor allem diesen ethnografischen Blick auf diese Gemeinschaft werfen und diese Gemeinschaftspraxis thematisieren. Vor allem, ich werde diese geheime Gesellschaft wie eine Jagdgesellschaft präsentieren, weil der Jagd als Freizeitaktivität eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich fange mit meinem ersten Teil mit einem halbfalschen französischen, man würde sagen heute Fake News. Das ist ein Telegramm von dem französischen politischen Berater Bernard de Chalvron. Der ist damals in den 50er Jahren in West-Berlin, arbeitet für die französische Botschaft nahe der Bundesrepublik. Und de Chalvron ist sehr wichtig in dieser Geschichte, weil er schreibt ein Telegramm an seinen Außenminister, Christian de Pinault, im Juni 1956 und thematisiert im Grunde genommen die Gründung eines sogenannten Sicherheitskomitees des Ostblocks. Bernard de Chalvron wird der erste französische Botschafter nahe der DDR ab 1974, also der ist eng mit Deutschland verbunden, mit den beiden Deutschland. Und er schreibt dieses Telegramm, ich zitiere: Die Sicherheitsorgane, Polizei und Spionageabwehr der osteuropäischen Länder scheinen seit Juni 1955 in einem koordinierenden Organismus mit dem Namen Sicherheitskomitee oder Kollektiv organisiert zu sein. Es ist aus meiner Sicht notwendig, einige Informationen aus vertrauenswürdiger Quelle, die Funktionsweise dieses Komitees betreffend, zu übermitteln. Die Aufforderung der sowjetischen Behörden hingegründet worden sein soll, um Informationen in Bezug auf antikommunistische Organisationen oder Individuen, deren Aktivität in den Ostblockländern als gefährlich eingestuft werden kann, zu zentralisieren und in Umlauf zu bringen. Dieses Komitee organisiert sich scheinbar nach dem Vorbild von Interpol. Sein nächstes Zusammentreffen ist eigentlich für Ende dieses Monats in Bukarest geplant. Jedes Land wird dort mit einem Delegierten sowie mit zwei Experten für Spionageabwehr vertreten sein. Ende des Zitats. Bernard de Chalvron wies mit einem falschen Datum auf die erste multilaterale Konferenz der kommunistischen Sicherheitsorgane in Moskau im März 1955 hin. Und dieses Moskauer Treffen im Frühjahr 1955 kann als Geburtsstunde der Internationale der Tschechisten gelten. Und dann, Chalvron versucht natürlich, diese Gründung in seinem analytischen Rahmen, in seiner Weltanschauung einzuordnen. Und der einzige vergleichende Punkt ist diese internationale Organisation für Kriminalpolizeien, gegründet zwischen den beiden Weltkriegen. Und er verglich dieses Komitee mit Interpol. Das heißt, es ist ein Novum und für de Chavron ein zusätzlicher Beweis der Strukturierung des Ostblocks. Wenn wir an das Datum schauen, da sind wir natürlich einige Monate nach der Gründung des Warschauer Pakts und einige Jahre nach der Gründung des RGW, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das heißt, für de Chavron, für einen Westeuropäer, wird der Ostblock immer eine Realität sein und natürlich eine gefährliche Realität. Interessant für unseren Vortrag ist einfach die Tatsache, dass wir im Kontext der Entstalinisierung und, ich würde sagen, der begrenzten Entsatellisierung sind. Es gibt eine Neukonfiguration der Beziehungen unter den Volksdemokratien, vor allem zwischen Moskau und den Volksdemokratien. Und diese Neukonfiguration spiegelt sich in der Zusammenarbeit der Geheimpolizeien wider. An der Stelle einer strikten, vertikalen und oft separaten bilateralen Beziehungen zwischen Moskau und den verschiedenen osteuropäischen Geheimpolizeien, da haben wir zum ersten Mal eine Art multilaterales Treffen, natürlich immer unter sowjetischer Hegemonie und Herrschaft. Der KGB ist der Hegemon. Aber die Beziehungen sind viel horizontaler als vorher. Es gibt diese kleine Änderung. Und der KGB-Chef damals, Ivan Sedov, versucht nicht natürlich eine Gemeinschaft zu gründen, deren Prioritäten einfach den Ostblock als Raum ist, sondern es war gerichtet gegen die sogenannten westlichen Imperialismus und er verteilt einfach die Aufgaben für die verschiedenen Spionageabteilungen der jeweiligen Geheimpolizeien. Bulgarien kriegt als Operationsgebiet Griechenland und der Türkei, die DDR natürlich die Bundesrepublik. Und das ist trotzdem, dieses Geburtsstunde der Internationale ist ein Mittel, um auch die Kooperation zusammenzuschweißen und vor allem die ostdeutsche Geheimpolizei zu integrieren. Im Abschlussprotokoll dieses Moskauer Treffen im Frühjahr 1955 wurde der Akzent auf der Solidarität gesetzt. So war vorgesehen unter den sogenannten Bruderorgan, einen Austausch von Informationen und Technologien zu etablieren. Und es war sogar möglich, wobei in dem Dokument keine weiteren Einzelheiten genannt wurde, Agenten zur Verfügung zu stellen, die für ein anderes Bruderorgan arbeiten sollten. Und die sowjetischen Offiziere legten Grenzen der operationellen Autonomie fest. So war es strengstens verboten, Spionageoperationen auf die Beine zu stellen, ohne die anderen Bruderorgane, aber vor allem ohne das grüne Licht des KGB, zu informieren. Aber da das Vertrauen gegenüber der Stasi sehr, sehr begrenzt war, Mitte der 50er Jahre, wurde auch, das hat der KGB gestartet, wurde Polen gestartet, Informationen auch über die Bundesrepublik zu beschaffen. Seit Ende der 40er Jahre unterhielt der polnische Sicherheitsdienst mit der sowjetischen Unterstützung ein Netzwerk in der Bundesrepublik, das nicht nur aus polnischen Agenten bestand, sondern auch aus deutschen Informanten. Das heißt, das Vertrauen ist sehr, sehr schwach am Anfang und die ostdeutsche Geheimpolizei stand letztendlich unter Kontrolle und unter großem Misstrauen. Und die Bewertung polnischer Quellen für die 50er Jahre, die ich gemacht habe, aber ich bin nicht der Einzige, der polnische Kollege Titus Jaskulowski hat das auch bewiesen. Im Grunde genommen betrachteten die polnischen Offiziere ihre deutschen Kollegen nicht erstmal als Kommunisten oder als Kollegen, als kommunistische Kollegen, sondern vor allem als Deutschen. Und das Misstrauen war von Anfang an sehr groß und entgegen dem Geist der Zusammenarbeit, welcher seit 1945 bei den multilateralen Konferenzen proklamiert wurde. Es gibt auch andere Beispiele von dieser gegenseitigen Misstrauenskultur bis in die später 60er Jahre. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt und möchte hier erstmal mit der zunehmenden Interdependenz anfangen. Was ich vor allem in den Stasi-Quellen gesehen habe, bis in die späten 60er Jahre, ist einfach die schwache Anzahl von bilateralen Treffen, von multilateralen Treffen außerhalb der unregelmäßigen Treffen, die die Spionageabwehr gemacht haben seit 1955. Es gibt wenige konkrete Felder der Kooperation. Also für die 50er, 60er Jahre ist natürlich die Überwachung der kirchlichen Aktivität oder der kirchlichen Organisation ein wichtiger Punkt, sogar eine transnationale Herausforderung für die Ungarn, für die Polen, für die Ostdeutschen. Aber es ist eine der wenigen Kooperationsfelder. Innerhalb des Ostblocks sieht man ab den frühen 70er Jahren eine zunehmende Regelmäßigkeit, die langsam auftaucht. Das ist auch eine Gefahr, eine sogenannte Tunnelblickgefahr. Ich habe meistens mit ostdeutschen Quellen gearbeitet, auch mit polnischen und tschechoslowakischen Quellen gearbeitet. Aber es ist natürlich sehr praktisch, mit den Stasi-Akten zusammenzuarbeiten. Also die Stasi-Akten spiegeln einfach den hohen Grad der bürokratischen Kultur der Deutschen wider. Das ist einfach sehr gut eingeordnet, sehr gut geschrieben, sehr komplett. Und man hat einfach viele, viele Informationen, die manchmal für die frühen 50er Jahre bei den Polen nicht unbedingt hat. Das hat auch mit dem Bildungsniveau der Offiziere zu tun. Das Bildungsniveau am Anfang war bei den Ostdeutschen besser als bei den Polen. Ich möchte kein Klischee verbreiten, aber es ist einfach eine Disparität, wenn man den Grad der Bürokratie oder der bürokratischen Kultur sieht. Es gibt aus der Perspektive der Stasi ab den 70er Jahren vor allem mehr und regelmäßige bilaterale Treffen. Nicht nur auf hoher Ebene zwischen Erich Milke und seinem Minister, also seinen Kollegen auf Ministerialebene, sondern ich würde sagen, fast jede Abteilung fängt langsam an, Kontakte mit dem sogenannten Bruderorgan zu knüpfen. Es gibt vor allem natürlich eine verschiedene Intensität je nach Ländern. Es gibt Länder, mit denen die Stasi natürlich enger Kontakt hat. Und noch ein Hinweis, dieser quantitative Ansatz sagt nicht über die Qualität der Kooperation. Das sehen wir jeden Tag mit der Geschichte der europäischen Integration. Die Europäische Ministerrat tagt, das bedeutet nicht, dass es zu einem Ergebnis kommt. Aber es ist genauso bei den Kommunisten, die treffen sich sehr oft, also immer öfter. Und vor allem die Stasi pflegt enge Beziehungen natürlich zu dem großen Bruder. Das ist auch ein großes Ziel von Erich Milke, als er an der Spitze der Stasi kam. Er möchte sehr eng mit der Sowjetunion zusammenarbeiten. Und die 70er Jahre sind ein Zeitfenster, wo man diese engere Kooperation sieht, vor allem die Institutionalisierung der Kooperation sieht. Und das Ziel ist natürlich, den Musterschüler zu sein. Die DDR will einfach, die Stasi will fast auf Augenhöhe mit dem KGB sprechen. Und Milke wird sein Ziel erreichen ab Mitte der 80er Jahre und wird sogar als der große Hüter des Tschechismus und der tschechistischen Tradition auftauchen, zu einem Zeitpunkt, wo der Chef der KGB, Viktor Tschebrikow, die wirtschaftlichen Reformen von Michail Gorbatschow unterstützt. Und da sieht man die zunehmende Kluft, nicht nur zwischen der DDR und der UdSSR, sondern zwischen der Stasi und der KGB. Und Milke sagt zu Tschebrikow 1988, ich bin der wahre Hüter, der wahre Wahrmeister des Tschechismus und ihre Reformen, die sie da unterstützen, leiten den Weg in die Katastrophe für die Sowjetunion ein. Die anderen Nachbarländer, die CSSR und also die Tschechoslowakei und Polen, spielen natürlich eine wichtige Rolle. Die Qualität der Zusammenarbeit ist natürlich anders. Die Polen sind nicht als gleichberechtigte Partner gesehen, also nicht als ernsthafte Partner gesehen und die Tschechoslowaken als wahrhafte Tschechisten und Marxisten gesehen. Mit Ungarn und Bulgarien sind die Kontakte dichter, aber nicht so stark wie für die Nachbarländer. Ich möchte jetzt ein ganz konkretes Beispiel von einem Kooperationsfeld jetzt zeigen. Ab den frühen 70er Jahren, wie schon erwähnt, öffnet sich der Ostblock zu dem Westen. Das heißt, es gibt eine Art Integrationsprozess des Ostblocks in dieser globalisierenden Welt. Das ist die zweite Welle der Globalisierung ab den frühen 70er Jahren. Und im Grunde genommen fast das Ende des Kalten Kriegs. Für viele Experten spielt die Ost-West-Konfrontation in ihrer Weltanschauung keine wichtige Rolle, sondern wichtig ist einfach die Interdependenz, die Konvergenz zwischen den beiden Blöcken zu unterstützen. Und das Nord-Süd-Spannungsverhältnis erscheint für einige viel wichtiger als diese Ost-West-Konfrontation. Und es gibt in der Tat ab den frühen 70er Jahren gemeinsame Herausforderungen. Ich würde sagen, die Kluft zwischen den beiden Blöcken transzendiert. Eine dieser Herausforderungen ist der internationale Terrorismus, vor allem nach den Anschlägen in München im September 1972 während der Olympischen Spiele. Da verstehen die kommunistischen Geheimpolizeien, vor allem die Stasi als erste, da spielt die Stasi eine Vorreiterrolle, dass der Terrorismus auch eine potenzielle Bedrohung für die Sicherheit in der DDR sein kann. Und die zweite große Änderung für den Ostblock ist einfach die zunehmende Mobilität innerhalb des Ostblocks aufgrund der Entwicklung der Politik der Visafreiheit. Da sieht man ein Spannungsverhältnis innerhalb des Ostblocks und innerhalb dieser internationalen der Tschechisten zwischen nationalen Interessen einerseits und diese Erfahrung eines gemeinsamen Raums unter Kontrolle zu halten. Und das kann man sehr schön sehen an einem konkreten Ort, nämlich der internationale Flughäfen in diesen sozialistischen Ländern. Und das möchte ich jetzt thematisieren. Durch ihre Funktion verkörpern die internationalen Flughäfen allgemein die sogenannte flüssige Moderne, was Sigmund Baumann als flüssige Moderne betrachtet. Das heißt, diese zunehmende grenzübergreifende Zirkulation und gleichzeitig diese Zeitraumkompression, die die Leute ab den frühen 70er Jahren erleben. Das ist derzeit der Aufschwung der internationalen Zivilluftfahrt zusammen mit dem Aufkommen internationaler Sicherheitsnormen und Standards. Und diese Revolution im Bereich des Transportwesens zwingt den Ostblock, sich in diese Welt zu integrieren. Und die Flughäfen sind natürlich als Paradebeispiel Generatoren interner und externer Mobilitätsströme im Ostblock. Ein konkretes Beispiel: in der Folge des Moskauer Vertrags vom Dezember 1970 zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik, da wurde ein Abkommen zur Regelung des Luftverkehrs ein Jahr später geschlossen und es mündete in der Einrichtung einer regelmäßigen Verbindung zwischen Moskau und Frankfurt am Main über Ost-Berlin, über Berlin-Schönefeld, die in Betrieb genommen wurden. Es gab Direktverbindungen und manchmal Zwischenstopp in Berlin-Schönefeld. Und für die Stasi bzw. für die Hauptabteilung 6, also zuständig für die Überwachung der Grenzen und der Mobilität, war diese Öffnung zu dem Westen natürlich ein Trauma oder beziehungsweise eine große Herausforderung. Und man sieht in den Quellen regelmäßig einen Ausdruck, der ständig auftaucht in der Stasi-Jargon: man soll die Lücken schließen. Das ist das Ziel, die Lücken schließen. Und warum? Weil man immer die Befürchtung hatte, natürlich, dass die ostdeutschen Bürger versuchten, über einen internationalen Flughafen in Sofia oder in Prag oder in Budapest in den Westen zu fliehen. Also das war im Stasi-Jargon eine objektive Bedrohung. Und um diese objektive Bedrohung zu bekämpfen, da sollte natürlich die Solidarität unter den Tschechisten eine wichtige Rolle spielen. Und man erwartete, dass die anderen natürlich diesen Versuch, die Lücken zu schließen, man erwartete von den anderen eine große Unterstützung. Deshalb gründete die Hauptabteilung 6 in den frühen 70er Jahren, 1971, ein Expertkomitee, bestehen aus Stasi-Offizieren der Hauptabteilung 6. Die waren in allen osteuropäischen Flughäfen entsandt, um die Qualität der Sicherheitsnormen und des Sicherheitsstandards zu prüfen. Also in Moskau, in Sofia, in Prag, in Budapest. Es gab nur 3 Ausnahmen, Albanien, Rumänien und Jugoslawien. Die gehören nicht zu der sogenannten sozialistischen Gemeinschaft und die waren nicht als tschechistische Kollegen gesehen und die wurden nie kontaktiert. Und die Flughäfen wurden nicht inspektiert. Natürlich auf diese Erfahrung in den jeweiligen Flughäfen, da produzieren die Offiziere einen langen, ausführlichen Bericht aus diesen sogenannten Exkursionen. Das war im Stasi-Jargon der Name, um diese Expertise zu kennzeichnen. Und in den Protokollen, da ist natürlich die Bewertung jedes Flughäfen sehr kritisch gesehen. Also die Beurteilung der bulgarischen Flughäfen zum Beispiel war gnadenlos. Ich zitiere: keine Kontrolle der Grenzübertritts- und Personaldokumente an den Flughäfen. Bordkarten genügen zum Besteigen der Maschinen. Keine klare Abgrenzung der Behandlung zwischen bereits abgefertigten und nicht abgefertigten Reisen und Unübersichtlichkeit auf dem Flugplatzgelände, sodass die Möglichkeit des unkontrollierten Einsteigens in bereitgestellte Maschinen, die in das nicht-sozialistische Ausland fliegen, besteht. Möglichkeit des Austauschs von Bordkarten und Pässen im Transitraum des Flughafens Sofia. Zum Abschluss eines deutsch-polnischen Treffens in Warschau verfasste der Stasi-Offizier Teschner 1972 einen Bericht und er erzählt einfach seine Exkursion im Flughafen Warschau-Okienci. Und der Bilanz war im Grunde genommen auch sehr negativ. Der Ton war arrogant und schroff. Nach dem Vorgefundenen kann eingeschätzt werden, dass die Gesamtsicherungsmaßnahmen als System der gegenwärtigen Lage im internationalen Flugverkehr nicht voll entsprechen können und dass die Genossen der Volksrepublik Polen bei uns einiges an Erfahrungen sehen und als brauchbar mitnehmen könnten. Genosse Beata hob in seinen Abschlussbemerkungen hervor, dass es notwendig sei, sehr schnell entsprechend der ernsten Situation im internationalen Flugverkehr Erfahrungen auszutauschen, indem die polnischen Genossen möglichst unverzüglich nach Berlin kommen und sich auf dem zentralen Flughafen Berlin-Schönefeld unsere Absicherungsmaßnahmen an Ort und Stelle anzusehen. Ende des Zitats. Die ostdeutschen Stasi-Offiziere waren also auf bilateraler Ebene sehr aktiv und das war eine sehr wichtige Priorität für diese Abteilung, die Sicherheitsstandards zu erhöhen, sodass man fast von einer Stasifizierung der Flughäfen sprechen kann. Und die wollen auf keinen Fall multilateral handeln. Die Ungarn, die legen auch viel Wert auf diese Sicherheitsstandard, aber die wollen kollektiv spielen. Die wollen wirklich diese Gemeinschaft leben lassen. Und die Stasi versucht, über bilaterale Wege ihre Interesse durchzusetzen. Und das heißt, es gibt wenige multilaterale Konferenzen zu diesem Thema. Ich habe nur 4 Konferenzen in den Akten gefunden zwischen 1973 und 1987. Aber das Ziel der Stasi ist, eine grenzübergreifende, einheitliche Flughafenüberwachung auf die Beine zu stellen. Und es geht über die Etablierung einer stabilen und gesicherten Kommunikation zwischen den internationalen sozialistischen Flughäfen. Das war für die Stasi, ich zitiere, operationsrelevant. Und die große Obsession war natürlich der Identifizierungsprozess der Passagiere. Und da erwartete die Stasi also mehr Engagement von den anderen Kollegen. Die Antwort der Kollegen war eine Enttäuschung für die Hauptabteilung 6. Negative oder vorsichtige Rückmeldungen kamen aus Ungarn und Polen, wo die Kollegen einfach gesagt haben, wir haben entweder keine Zeit oder nicht genügende Ressourcen, es ist zu viel Arbeitsaufwand. Die Polen, die melden sich auch mit einer, finde ich, gute oder also lustige Rückmeldung. Die Stasi rekrutierte polnische IM. Also der polnische IM berichtete für die Hauptabteilung 6 und schreibt im Januar 1979, also der hat ein Gespräch mit dem Direktor Kazimierz Michalak geführt und Michalak sagt, er persönlich sehe die Notwendigkeit nicht ein, füge sich aber den Anordnungen. Diese verstärkten Kontrolle haben jeder auch schon Ergebnisse gebracht, wie er zugeben musste. Aber der letzte Absatz ist natürlich, zeigt einfach, wo die Priorität ist bei den Polen. In Polen seien die Menschen freier und können reisen, wohin sie wollen, ohne Befürchtungen, dass sie ungesetzlich ihr Land verlassen. Die Polen wollen einfach die Interessen der DDR nicht unbedingt erfüllen und versuchen, sich aus diesem Druck zu entziehen. Aber langsam durch verschiedene Exkursionen, bilaterale Treffen erreichen die Offiziere der Abteilung 6 einige Ergebnisse, also aus ihrer Sicht natürlich positive Ergebnisse. In Prag zum Beispiel wurde die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Umsetzung des Raumkonzerts genehmigt. Und auch in Bulgarien, wo die Ressourcen knapp waren, da freuten sich einfach die Bulgaren, die Expertise der Ostdeutschen zu bekommen. Und die Stasi-Offizieren haben da neue Materialien, also Sicherheitsdetektoren installiert und versucht, diese Standardsnormen zu harmonisieren. Also dieses Beispiel zeigt uns die Grenzen dieser Gemeinschaft, dieser Internationale, wo die nationalen Interessen letztendlich immer den Vorrang haben. Eine Geschichte der Internationale lässt sich aber nicht nur auf die politische Kooperation reduzieren. Und ab den frühen 70er Jahren mit den zunehmenden bilateral und multilateralen Treffen aufgrund der regelmäßigen Kontakte, da entstehen natürlich soziale Interaktion und Kommunikation zwischen Offizieren verschiedener Nationalität. Und die Frage ist einfach, kann man von einer mechanischen Solidarität sprechen, also ist diese Internationale der Tschechisten eine Zwangsgemeinschaft unter sowjetischer Hegemonie und eine reine Zwangsgemeinschaft oder kann man durch verschiedene Elemente trotzdem von einer Schicksalgemeinschaft sprechen, wo die Solidarität nicht nur mechanisch funktioniert, sondern organisch. Also gibt es etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Die Philosophin Anne Arendt definiert die Geheimpolizei als, ich zitiere, eine geheime Gesellschaft, totalitäre Regime. Also es ist kein Staat im Staate, das haben schon die deutschen Historiker bewiesen. Die Stasi war nie ein Staat im Staate. Aber man kann natürlich sehr schön ein Parallel zwischen den kommunistischen Geheimpolizeien und dem Modell Geheimgesellschaft ziehen. Die jeweiligen kommunistischen Geheimpolizeien fungierten wie eine zweite Welt, mit natürlich einer eigenen Sprache, mit eigenen Ferienorten, auch mit eigenen Ritualen und auch mit kulturellen Praxis. Aufgrund dieser regelmäßigen Kontakt entstand eine Art transnationaler Elite, die bestimmte Werte und bestimmte Praxen geteilt haben. Das soll man vielleicht generationell sehen. Ich habe schon ein bisschen die Gründergeneration erwähnt. Und die Gründergeneration war von der Moskauer Erfahrung, also von der geteilten Erfahrung in Moskau in den 30er Jahren im Grunde genommen, die hatten das als gemeinsame Erfahrung. Die letzten Generationen von Offizieren waren in ihrem eigenen Land sozialisiert und hatten nicht diese internationale Kampferfahrung. Und das Problem, wenn man von Gemeinschaft spricht, fängt erstmal mit der Sprache an. Es gibt keine gemeinsame Sprache. Also Russisch sollte theoretisch als Lingua Franca funktionieren. Und es ist einfach so, in den multilateralen Konferenzen, da ist Russisch die Arbeitssprache. Aber nicht alle Teilnehmer, nicht alle Delegationen beherrscht die russische Sprache. Das sieht man ganz schön in den Bildern der BSTU, wo die Dolmetscher, vor allem die ostdeutschen Dolmetscher, eine wichtige Rolle gespielt haben. Also jeder kennt natürlich den Fall Markus Wolf, der könnte perfekt Russisch, aber das hat natürlich mit seiner eigenen Geschichte zu tun und auch mit seinem Milieu. Für die Stasi-Offizier war er trotz der Bildung in der juristischen Hochschule, war das Sprachniveau eher sehr schwach. Und nicht nur in Russisch. Die real existierende Lingua Franca in Ostmitteleuropa, das habe ich aus meinen Quellen gesehen, war die deutsche Sprache in den bilateralen Treffen. Die polnischen Kollegen, die ungarischen Kollegen der Stasi-Offiziere, die bulgarischen Kollegen, die können alle, fast alle sehr gut Deutsch. Es gab ab und zu Dolmetscher, aber sehr wenig. Das heißt, die Stasi-Offiziere brauchten keinen Dolmetscher mitzubringen. Die könnten sich direkt auf Deutsch unterhalten. Welche Elemente könnte man für diese Gemeinschaft sehen oder welche Elemente sind konstituierend für diese Gemeinschaft? Erstmal vielleicht die Ideologie. Der Tschechismus sollte als gemeinsame Ideologie fungieren. Also der Tschechismus ist eine sowjetische Erfindung aus den 20er Jahren, also nach dem Tod von Dzerzhinsky. Und dann, wie die Geheimpolizei, ein erfolgreicher Exportartikel, vor allem in der DDR und in Bulgarien. Aber diese Dach-Ideologie funktionierte sehr gut, das hat auch mein Kollege Jens Giesecke sehr schön bewiesen, sehr gut in der DDR, weil die DDR Stalin ungeliebtes Kind war. Das ist kein Nationalstaat im klassischen Sinne des Wortes. Und der Tschechismus war einfach ein Ersatz für den Nationalismus als Ideologie. Tschechismus und Kommunismus waren sehr eng verbunden. Sie kennen vielleicht alle dieses berühmte Zitat von Lenin: Jeder gute Kommunist ist auch gleichzeitig ein guter Tschechist. Aber der Diskurs über den Tschechismus war mit einer verschiedenen Intensität in den osteuropäischen Ländern verankert. Wie gesagt, er war sehr stark in der DDR, in der Tschechoslowakei, vor allem in Bulgarien verankert, nicht so stark in den anderen Geheimpolizeien. Und das sieht man auch sehr schön während der multilateralen Treffen. Sie sollen einfach diese multilateralen Treffen als ein Forum oder als eine Arena der Rivalitäten sehen. Also jeder versucht, sich zu profilieren. Der Einzige, der oft Schwierigkeiten hatte, war der polnische Kollege, weil er hatte immer Schwierigkeiten mit der Gesellschaft, mit der Opposition, mit der Kirche. Und er war ständig da, um sich zu entschuldigen, ja, ich werde das besser machen und so weiter. Die Stasi-Offiziere war sehr arrogant. Das ist nämlich ein Klischee, ich schematisiere, aber es ist nicht unbedingt falsch. Und der Stasi-Offizier war oft sehr arrogant und war die ganze Zeit voll im Mund von tschechistischen Grüßen, von tschechistischen Performance und so weiter und so fort. Und der einzige Kollege, der versucht, ein bisschen auch sich als tschechistisch zu profilieren, war die bulgarische Sicherheitsoffiziere. Die sagen, wir sind auch Tschechisten und wir sind auch die Besten, also der engste Partner von Moskau. Und komischerweise, der KGB-Offizier, der an solchen Konferenzen teilgenommen hat, der verwendet nie den Begriff Tschechismus. Fast nie. Das ist, wie der Soziologe Pierre Bourdieu sagt, das ist der feine Unterschied. Der Tschechismus ist ein feiner Unterschied. Man versucht, sich zu profilieren gegenüber dem obersten Chef, gegenüber dem Offizier, dem Vertreter des KGB. Kuckuck, ich bin der Musterschüler. Schauen Sie auf mich. Ich mache einen guten Job und arbeite sehr gut für die Sowjetunion. Aber diese Ideologie funktioniert, wie gesagt, vor allem sehr gut bei den Ostdeutschen. Und es gibt eine schöne Anekdote. Also dank meines Kollegen Georg Hepstritt habe ich diese Quelle gefunden. Das ist ein informelles Gespräch im März 1971 zwischen Marcus Wolf und seinem rumänischen Pendant Nicola Doicaru. Doicaru kommt aus Dänemark, fliegt nach Bukarest zurück, macht einen kleinen Zwischenstopp in Ost-Berlin und will unbedingt Erich Milke treffen. Wir sind 1971, 3 Jahre im Grunde genommen nach dem Versuch Nicola Ceausescu, Rumänien aus dem Ostblock ein bisschen zu entziehen. Also Rumänien liegt in einer schlechten Position oder isolierenden Position. Und Doicaru wurde beauftragt, Kontakt mit der Stasi wieder aufzuknüpfen. Und Marcus Wolf ist sein Ansprechpartner, fast seine Tür zu Milke. Dieses Treffen wurde von dem Abteilungsleiter Willy Damm, also dem Chef der Abteilung für internationale Beziehungen, protokolliert. Und Damm protokolliert folgende Zitat von Doicaru. Doicaru sagt, wir sind als Kommunisten und Freunde gekommen. Und Marcus Wolf hört, dass die lange Präsentation von Doicaru, Doicaru braucht Geld, braucht Technologien und er will unbedingt Erich Milke treffen. Und am Ende antwortete Marcus Wolf, ich zitiere Wolf, wir wollen keine formelle Zusammenarbeit, die es in bestimmten Fragen gibt. Wir streben, ich zitiere Marcus Wolf, nach einer engen tschechistischen Zusammenarbeit. Und er sagt noch am Ende, weil er lehnt einfach das Angebot von Doicaru ab und sagt, es geht um den Weg, wie man zu einer echten tschechistischen Zusammenarbeit kommen kann und wie man diese Zusammenarbeit gestalten kann, da sie nicht formell, nicht dekorativ ist, sondern zu einer echten Zusammenarbeit im Kampf gegen den gemeinsamen Feind kommt. In der Tat, es gibt 2 Möglichkeiten, diese Quelle zu interpretieren. Man interpretiert das im Sinne einer Geschichte der internationalen Beziehung und sieht, wie Rumänien versucht, aus der Isolierung zu kommen. Man kann auch das kulturell geschichtlich interpretieren und sehen, wie Marcus Wolf sich als Vertreter eines tschechistischen Kerns sieht. Und er zieht eine klare Trennlinie, eine Grenze, das ist wir, sie. Wir sind die Tschechisten, sie sind vielleicht Kommunisten, darauf habe ich Zweifel. Wir sind vielleicht beide Sozialisten, aber wir sind die echten Tschechisten. Und wenn wir eine echte Zusammenarbeit auf die Beine stellen wollen, da sollen sie auch echt tschechistisch handeln. Und das wissen wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten, wie sie in der Zukunft handeln werden. Das heißt, er betrachtet diese rumänischen Kollegen fast als eine Art Vertreter der Peripherie der sozialistischen Gemeinschaft, aber nicht als Vertreter des Kerns der Internationale der Tschechisten. Und für die Ostdeutschen waren zum Beispiel die kubanesischen Kollegen viel näher als die Polen oder als die Rumänien. Ich habe leider den Tonband nicht mitgebracht, aber es gibt einen lustigen Tonband aus den frühen 80er Jahren, wo Erich Milke 1000-mal Wodka mit dem Innenminister Kubas trinkt, ohne Ende mit Kollegen. Und es gibt einen Dolmetscher und nach 10 Sprüche und 10-mal dann sagt Milke, ich zitiere aus meinem Gedächtnis, es wäre mir wohl lieber, Kuba als Polen in meinem Rücken zu haben. Aber das sagt etwas über seine Weltanschauung und wie er diese tschechistische Solidarität sieht. Also die tschechistische Solidarität besteht aus einer engen Zusammenarbeit und echten Zusammenarbeit mit echten Tschechisten, die sind in der Sowjetunion, in der Tschechoslowakei, in Kuba, aber nicht in Polen und überhaupt nicht in Rumänien. Und diese Gemeinschaft hat eine Leidenschaft, eine geteilte Leidenschaft, die man sehr schön anhand der Stasi-Quellen bearbeiten kann. Für die polnischen Quellen weiß ich nicht. Und ich möchte meinen Vortrag mit den Bildern langsam zum Schluss bringen. Die Internationale der Tschechisten funktioniert wie eine Jagdgesellschaft. Es ist eine geteilte Leidenschaft, die keine Besonderheit der Stasi war, auch im demokratischen Regime, vor allem in Frankreich. Da wissen wir, wie einige Staatspräsidenten auch nach Jagd verrückt waren. Aber hier, es ist sehr wichtig, natürlich ein Parallel zwischen dieser Freizeitaktivität und, ich würde sagen, fast dem Alltag dieser Offiziere. Die jagen für ihr Vergnügen die Tiere und die jagen in der Realität, also im Alltag, nicht in der Realität, es gibt keine zweite Realität, die jagen im Alltag alle möglichen potenziellen Feinde. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Jagdpartys sie organisieren. Sie schenken sich ohne Ende Geschenke. Und vor allem die Stasi verfügt über große finanzielle Mittel und schenkt ohne Ende. Ich habe die Geschenkeliste persönlich von Milke immer bestätigt gesehen. Sie sehen hier ein Beispiel von diesem Geschenkaustausch. Es ist ein politisches Ritual, das keine Besonderheit der Geheimpolizei ist. Aber hier wichtig, das ist recht der tschechoslowakische Innenminister, Obzina heißt er oder hieß er, und Markus Wolf. Das ist ein Abendessen nach dem Arbeit und nach dem Jagd. Und er schenkt Obzina 1980 ein Jagdmesser. Die Geschenkliste, die ich in den BSTU-Akten gesehen habe, sind voll von Geschenken, die mit dem Jagd zu tun haben. Alle möglichen Objekte, Instrumente, die zu einem guten Jagd beitragen sollen. Also es ist nicht nur ein Moment von Soziabilität, also von informeller Soziabilität. Es ist auch ein gemeinsamer Moment, wo bestimmte Werte, also die Maskulinität, diese Virilität, ich weiß nicht, ob das Wort auf Deutsch existiert, aber es ist ein Moment, wo man diese Werte zusammenschweißt. Das heißt, es gibt etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Und dieses Gemeinschaftsgefühl entstand nicht durch diese formelle Rituale bei multilateralen Konferenzen, wurden alle Delegationen eingeladen zum Lenin-Mausoleum oder der Höhepunkt einer Arbeitssitzung in der DDR, das war natürlich die Berliner Mauer. Man sollte unbedingt die Berliner Mauer sehen, das war die Grenze der sozialistischen Gemeinschaft und sehen, wie die ostdeutschen Offiziere der Stasi sehr gut diese Grenze kontrolliert hatten und so weiter. Diese Solidarität entstand durch soziale Interaktion außerhalb der Arbeitswelt und fast außerhalb der politischen Kooperation, vor allem mit bestimmten Partnern, mit den Tschechoslowaken, den sowjetischen Offizieren vor allem. Ich komme jetzt zu meinem Schluss. Inwieweit ist uns diese Metapher hilfreich, um diese Kooperation zwischen den kommunistischen Geheimdiensten zu analysieren? Sie sehen, zwischen 1955 und 1989 entsteht eine Verdichtung des Kennenlernens, ein Prozess des gegenseitigen Kennenlernens durch gemeinsame Herausforderungen, durch regelmäßige Treffen mit zwei Prozessen, die synchron liefen. Einerseits diese zunehmende Interdependenz, weil der Ostblock in einer globalisierten Welt war und diese zunehmenden nationalen Interessen, die trotz der sowjetischen Hegemonie sehr präsent und sehr lebendig war. Also Internationalismus und Nationalismus sind kein Antagonismus, die sind eng verbunden und die funktionieren wie eine gegenseitige Dynamik oder wie die Deutschen sagen, eine Dialektik. Im Gegensatz zu was im Westen lief, weil es läuft auch eine Kooperation unter den westlichen Geheimdiensten, vor allem ab den frühen 70er Jahren, diese Gemeinschaft war natürlich eine Zwangsgemeinschaft und eine reine Zwangsgemeinschaft unter sowjetischer Hegemonie. Und mit dem Ende der sowjetischen Herrschaft, Ende der 80er Jahre, dann brach natürlich, wir kennen alle das Ende der Geschichte, brach diese Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene. Überraschenderweise, jenseits der ideologischen Auflösung waren zum Beispiel die Ungarn sehr daran interessiert, diese Zusammenarbeit weiterzuführen. Eine letzte Quelle aus der BSTU, die ich gesehen habe, war aus dem Herbst 1989. Und die ungarischen Offiziere der technischen Abteilung, es entspricht dem OTS, für die, die Stasi, das Stasi-Organigramm kennen, also diese technische Abteilung, die besuchen noch einmal Ost-Berlin und die sagen, ich fasse zusammen, wir haben immer gut zusammengearbeitet. Wir sind jetzt keine Kommunisten mehr, aber wir würden gern weiter zusammenarbeiten, weil mit den Ostdeutschen arbeitet immer sehr gut zusammen. Und die Antwort von den Stasi-Offizieren damals, ist einige Wochen vor der Auflösung der Staatssicherheit, war nein, sie sind nicht mehr Kommunisten, wir arbeiten mit ihnen nicht mehr. Sie sind keine Partner, mit denen man Vertrauen bauen kann. Sie haben auch gesehen, diese Internationale der Tschechisten besteht aus, ich schematisiere und provoziere ein bisschen, aber aus Nationalisten. Die verteidigen einfach, jede Polizei verteidigt ihr Interesse. Und das Interesse der DDR war natürlich, diese Internationale so lange wie möglich lebendig zu halten. Diese transnationale Kooperation war eine Garantie für die Stabilität der DDR neben der Unterstützung der Sowjetunion. Und vielleicht hat diese Internationale vielleicht nur in den Augen von Markus Wolf und von den Stasi-Offizieren letztendlich existiert, als Garantie der Existenz auf Dauer dieser DDR. Ich beende meinen Vortrag mit diesem berühmten Zitat von Lord Palmerston. Es ist fast ein eiserner Gesetz der internationalen Beziehungen. Staaten haben keine permanenten Freunde oder Feinde, sondern nur permanente Interessen. Und hinter solche Floskeln wie proletarischer Internationalismus, da bestehen immer, selbst im Ostblock, diese nationalen Interessen. Und man soll einfach diese nationalen Interessen nicht unterschätzen. Und man kann auch anhand dieser Geschichte vielleicht noch besser das Schicksal dieser osteuropäischen Länder in der postkommunistischen Phase sehen, wo sie letztendlich auch weiter, und das sieht man mit leider antiliberalen Erfahrungen in Ungarn oder in Polen, man sieht einfach die Kontinuität der Verteidigung von nationalen Interessen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Emanuel Droa über die Internationale der Tschechisten. Er hat seinen Vortrag am 13. Februar 2018 am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.